Das Thema heute ist das Evangelium und Ihre Freiheit. Ihre Freiheit, weil Evangelium mit Freiheit untrennbar zusammenhängt. Und klar soll das bloß eine Predigtillustration sein, aber die Einschränkungen dieser Handschellen gerade sind doch recht real. Ich habe keine Chance, die Handschellen zu öffnen. Anzubeten bei Liedern wie "Wir erheben unsere Hände" ist im Moment etwas schwierig. Es ist auch etwas schwierig, Bibelblätter, Bibelseiten umzuschlagen. Das Evangelium und ihre Freiheit ist das Thema. Das ist das Thema, weil wir im Moment durch den Galaterbrief gehen und in Galater 5, wie auch schon in Galater 4, ist das Thema, was Paulus den Christen in den Gemeinden von Galatien schreibt, Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt er am Anfang. Er kommt immer wieder auf diese Freiheit zu. Und da tauchen einige Fragen auf. Die Fragen, die sich mir stellen und die Paulus auch in dem Kapitel dort beantwortet, sind: Freiheit wovon eigentlich? Freiheit wozu? Und auch Freiheit wodurch? In dem Newsletter, den Alex die Woche geschickt hat, hat er auch gesagt, das sind ganz grundlegende Fragen, die wahrscheinlich auch an die meisten Bibeltexte gelegt werden könnten. Wovon, wozu und wodurch? Aber das sind die Fragen, die das Ganze, was in Galater 5 steht, was vor knapp 2000 Jahren geschrieben wurde, so relevant für uns auch heute machen. Denn Freiheit ist etwas, was ich im Moment sehr, sehr möchte. Freiheit allein hiervon loszukommen. Und glaub mir, ich habe keine Chance, da rauszukommen. Die sind von Adi, die sind geprüft. Das Problem ist, Adi ist nicht da. Das zeigt eine Art von Unfreiheit, von Gefangenschaft. Ist nicht unbedingt ein Zeichen von Sklaverei, was doch das Thema von Galater 4 ist oder auch jetzt. Aber es ist ein Zeichen von, ich bin gefangen, ich bin unfrei. Und ihr alle könnt es sehen. Und klar kann ich noch vieles machen. Ich kann mir am Zeh kratzen. Ich kann mich nicht mal am Rücken kratzen. Manche Dinge kann ich nicht mehr machen. Ich würde jetzt nicht mehr aufs WC gehen wollen. Aber das, was ihr hier seht, ist ganz klar, Thorsten ist gefangen, an den Händen hat er Handschellen. Und was ich brauche, ist, dass mir jemand da raushilft. Denn zum einen habe ich keinen Schlüssel und selbst wenn ich den Schlüssel hätte, das Schlüsselloch ist auf der Innenseite, wo ich mit den Händen vorne überhaupt keine Chance hätte, dran zu kommen. Vielleicht gibt es Fachleute, die können das sicher. Ich kann es nicht. Ich bin gerade wirklich gefangen und ich merke es, ich sehe es, ich erlebe es, ihr seht es. Jetzt bräuchte ich jemanden mit einem Schlüssel und ich hoffe, dass Daniel noch irgendwo hier da ist. Daniel, du bist heute mein Retter. Und ich hoffe, ich habe dir das vorher gut erklären können, dass du mich jetzt befreien kannst von diesen Handschellen. Oh, das ist schon mal eine gute Nachricht hier. Du hast den Schlüssel und es funktioniert sogar. Super, danke vielmal, Daniel. Du bist heute mein Retter. Ich hänge die nochmal hier vorne hin. Denn diese Handschellen symbolisieren für mich eine Art von Gefangenschaft und Daniel hat mich jetzt befreit und das merke ich, es fühlt sich gut an. Ich kann wieder mit beiden Händen weit ausgebreitet Gott anbeten oder auch bei der Predigt wild gestikulieren, sofern es nötig ist. Das Problem ist, dass diese Art von Unfreiheit für jeden erkennbar ist. Es gibt aber auch eine Unfreiheit, die wir gar nicht als Gefangenschaft wahrnehmen. Es gibt viele, auch in der Literatur, Beispiele dafür. Das Buch mit dem Titel 1984 zum Beispiel, George Orwell. Aber da habe ich gedacht, das kenne ich zu wenig, da habe ich nur von gehört, vielleicht kennt ihr es zu wenig. Das, was mir auch diese Unfreiheit, die wir gar nicht als Gefangenschaft erkennen, verdeutlicht, ist ein bestimmter Film. 1999 kam der Film Matrix raus in die Kinos. Bis heute einer der meistgesehensten Filme. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder hier heute Morgen den Film gesehen hat. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, ihr müsstet den unbedingt schauen. Aber worum es in dem Film grob geht, ist um den Held der Geschichte, den man hier auf einem Foto im Spiegelbild der Brillengläser erkennt. Das ist die Hauptperson, Zu der Hauptperson kommen Leute und sagen, du bist gefangen. Er sagt, wieso bin ich gefangen? Ich lebe, ich mache das, was ich will. Nein, du bist gefangen. Aber ich kann es dir nicht wirklich erklären. Und man sieht hier auf dem Foto, dass dieser Mann, der Retter, ihm zwei Pillen, eine rote, eine blaue, hinhält und sagt, diese Versklavung, in der du bist, die kannst du nur erleben, wenn du mal befreit wurdest. Wenn du befreit werden willst, wähle die rote Pille. Wenn du die rote Pille wählst, dann wirst du frei werden und ich werde dir Sachen zeigen, es werden Fragen auftauchen, die du vorher nicht hattest, Herausforderungen, aber du wirst Freiheit erleben. Wenn du die blaue Pille nimmst, bleibt alles wie bisher, du gehst in dein altes Leben zurück, in die Versklavung und weißt gar nicht, dass du versklavt bist. So sinngemäß. Er hat es natürlich cooler im Film ausgedrückt. Aber der Punkt ist, es kam ein Moment, wo Worte nicht mehr reichten, wo etwas im Inneren verändert werden musste in dem Hauptdarsteller, durch die rote Pille. Und die Frage, willst du befreit werden? Willst du dich hier von mir befreien lassen? Nimm die rote Pille. Und wenn nicht, wenn du in deiner Traumwelt weiterleben willst, in deinem Gefängnis, das du als große Freiheit erlebst, nimm die blaue und du hast morgen alles vergessen. Du wachst auf in deinem Bett, alles ist gut. Also alles ist gut im Sinne von, du kannst in deinem Traum weiterleben. Das ist eine andere Art von Gefangenheit. Denn worum es in dem Film geht, ist, dass alles, was der Hauptdarsteller Neo erlebt, bloß das Leben in einem computergenerierten Programm ist. Eine Scheinwelt, wo er Essen hat, einen Job, klar die Herausforderungen des Alltags, auch Krankheiten, alles von Maschinen geschaffene Traumwelt. Die Realität ist, eigentlich ist sein Körper in so einer Art Kokon und wird von Maschinen als Batterie genutzt. Eigentlich ist er bloß wie eine Batterie gefangen und er merkt es nicht einmal. Ein groteskes Bild, der ganze Film ist sehr düster, deswegen, man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber der Punkt ist, er soll befreit werden aus einem Gefängnis, das er nicht sieht und erlebt. Und das ist einer der Sklavereibilder, der Gefangenschaftsbilder, die auch in Galater 5 vorkommen. Denn auch dort geht es um verschiedene Arten von Unfreiheit und das Evangelium, die gute Nachricht, ist die Botschaft davon, dass Gott in Jesus Christus etwas getan hat in unserer Zeit, in unserer Geschichte, was Auswirkungen hat auf uns, nämlich um uns zu befreien. Deswegen die Frage, was sagt Galater 5 über diese Freiheit? Wovon werden wir überhaupt befreit? Der Schwerpunkt in den ersten 12 Versen des Galater 5 Kapitels liegt auf dieser Frage. Befreit, wovon eigentlich? Lesen wir die ersten paar Verse. Galater 5, 1 bis 2. Dort heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das ist eine Aussage. Nicht lasst euch von Christus befreien, nein, sondern zur Freiheit hat uns Christen Christus befreit. Das gilt. Und jetzt kommt die Aufforderung. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch, wie die Handschellen, das Joch der Sklaverei zwingen. Dort kommt das Bild rein, Paulus bringt es rein von einem Joch der Sklaverei, von einer Gefangenschaft. Worin besteht die? Vers 2, lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Für die galatischen Christen war Beschneidung etwas, was ganz klar in den Heiligen Schriften für das Volk Gottes niedergelegt war. Es war das Bundeszeichen. Wenn ich in dem Bund mit Gott stand und zu seinem Volk gehören wollte, wurden Israeliten, zumindest die männlichen Nachkommen, am achten Tag beschnitten. Wollte jemand, der nicht zum Volk Israel dazugehört, Teil des Volkes Gottes werden als Erwachsener, wurde er an der Vorhaut beschnitten. Eine Zeremonie, das Bundeszeichen. Die galatischen Christen wollten das Gesetz jetzt auch als Christen ernst nehmen. Es war ja Gottes Wille. Also haben sie gefordert, dass man nicht nur an Jesus glauben, sondern sich auch beschneiden lassen sollte. Als Paulus das mitbekommt, dass dass sie einen Teil des Gesetzes nehmen und sagen, Jesus, das, was er getan hat, plus ihr müsst euch beschneiden lassen. Dann hat er gemerkt, oh, hier läuft etwas schief. Es ist nicht nur ein Missverständnis. Für Paulus ist es so, dass er sagt, das ist das Joch der Sklaverei. Wenn ihr auf dem Weg des Gesetzes Gott gefallen wollt, dann geht ihr schon wieder zurück und zieht euch selber die Handschellen an, wie ich jetzt gerade in dem letzten Lied. Das ist Irrsinn. Und nicht nur ist es Irrsinn, er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Jesus Christus getan hat, nichts nützen. Für Paulus ist klar, wir haben eine Freiheit in Christus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Eine Freiheit von diesem Gesetz. Und wenn ich jetzt das Gesetz wieder nehme und sage, ich muss das tun oder du musst das tun, Kind, du musst das tun, Glaubensbruder, du musst das tun, meine Schwester im Herrn, du musst das tun, sonst hat Gott kein Gefallen an dir, er wird dich nicht segnen. Dann begebe ich mich auf den Weg, wo ich sage, aha, das, was Jesus getan hat, nützt mir auf dem Weg des Gesetzes nichts mehr. Warum? Vers 4 sagt Paulus das. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Das steht für Paulus auf dem Spiel. Das ist schon verrückt, gerade wenn man bedenkt, dass vom Christentum viele Nichtchristen in der Welt den Eindruck haben, das Christentum ist eine von vielen Weltreligionen, auch noch eine Buchreligion. Das stimmt, wir haben ein heiliges Buch, eigentlich 66. Und die Botschaft der Bibel ist, tu das, was Gott will, liebe andere und dann wird Gott dich segnen. Dann hat Gott Freude an dir. Das klingt so gut. Mir hat selbst jemand, mit dem ich zusammenarbeite in der Behinderteneinrichtung, gesagt, ja, das Evangelium ist, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Und wenn man das macht, hat Gott Freude an uns. Also wenn das die gute Nachricht ist, ja, was heißt es, einander zu lieben? Ja, jemanden nicht ins Gesicht zu schlagen und schon liebe ich dich? Nein. Das, was Jesus vorgelebt hat, das ist Liebe, das ist Nächstenliebe. Er gibt sein Leben selbst für seine Feinde. Würde ich das machen? Wenn die gute Nachricht wäre, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst, jederzeit, und dann machst du alles, was im Gesetz geschrieben steht, dann ist die Latte so hoch, dass keiner von uns hier drin darüber springen könnte. Paulus hat, und das haben auch die letzten Predigten hoffentlich gezeigt, aus dem Galaterbrief, Paulus hat gezeigt, das ist gar nicht der Weg, wie Gott sich mit uns versöhnt, sondern Jesus kommt, er springt darüber, er hält alles, vollkommen, jederzeit, an unserer Stelle. Und wir sagen nur, danke, und ich nehme es an, dass ein anderer für mich das getan hat. Das ist Gnade. Und Paulus möchte, dass die Christen nicht nur, als sie Christ wurden, dieses Geschenk aus Gnade annehmen, sich daran freuen und wissen, ein anderer hat für mich das Gesetz erfüllt, sondern dass wir, wenn wir jetzt unser Leben als Christ leben, jeden Tag neu, wir an diesem Kreuz bleiben, in Jesus bleiben. Denn wenn wir das nicht tun, dann sagen wir, Vers 4, wir haben uns aus der Verbindung mit Christus gelöst. Wir sagen, Jesus, das, was du gemacht hast, war schon mal super, war schon ein guter Anfang, aber ich mache es jetzt zu Ende. Das ist ein Affront gegenüber Gott, ein Affront gegenüber Christus und ein Affront gegenüber Gnade. Dann wird Gnade bloß zu einem Vorgeschenk, was ich nachher abbezahle. Es gibt ja heute so Werbungsmails, so fly now, pay later, flieg jetzt irgendwo in die Ferien und nachher kannst du bezahlen. Und viele Christen haben auch manchmal den Eindruck, und das geht auch mir manchmal so, dass ich wie den Eindruck habe, es ist so, dass Gott mir ein großes Geschenk gemacht hat, aber jetzt in meinem Leben als Christen mit den Jahren und den Jahrzehnten muss ich das Geschenk irgendwie abbezahlen. Und Paulus sagt hier, auf dem Weg, seid ihr aus der Verbindung mit Christus und dort, wo Gnade ist unverdiente Güte raus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wieder unter dieses Joch der Knechtschaft sperren. Bei den Galatern war es Beschneidung. Das mag nicht dein Thema sein. Aber vielleicht ist dein Thema den Sabbat halten. Ich war in einer Gemeinde, da hat ein junges Mädchen an einem Sonntag gefragt, darf ich eigentlich am Sonntagnachmittag meine Hausaufgaben machen? Und ein Christ aus der Gemeinde, ein Ältester, hat überlegt und gesagt, nein, weil wir wissen, das vierte Gebot der 10 Gebote lautet, du sollst den Sabbat heiligen, nicht an ihm schaffen, Teil des mosaischen Gesetzes. Und das Mädchen hat die Botschaft bekommen, wenn du deine Hausaufgaben am Sonntagnachmittag machst, dann hat Gott keine Freude an dir. Vielleicht hast du andere Regeln, die nicht einmal im mosaischen Gesetz drinstehen. Ich muss jeden Tag meine stille Zeit machen. Oh, ich habe wieder gesündigt, weil ich habe heute Morgen meine stille Zeit nicht gemacht. Ah, ich habe sie eigentlich schon seit Tagen nicht gemacht. Aber wenn ich sie mache, mit den Gedanken bin ich sowieso wieder woanders. Aber ich habe auf der Arbeit schon lange keinem von Jesus irgendwie erzählt. Es können bestimmte Regeln kommen. Immer wieder ist es das gleiche Prinzip, von dem Gott uns befreien will, in Jesus uns befreit hat. Solange wir denken, dass wir durch unser Tun für Gott, Gott irgendwie gnädiger stimmen, sind wir in Handschellen. Jesus hat uns frei gemacht, denn Jesus hat für uns schon alles gehalten. Das ist die Gnade. Das ist die Freiheit, von der in Christus wir befreit sind. Das heißt, wovon sind wir befreit? Wir sind befreit von dem Gesetz, von dem mosaischen Gesetz. Es hat keinen Gesetzesanspruch mehr. Es kann nicht sagen, es steht geschrieben, du musst, und wenn nicht, dann hat Gott keine Freude und wird dein Leben schwierig machen oder dich strafen. Aber wenn du es tust, dann wird Gott dein Leben reich machen. Diese Logik, von der sind wir befreit. Das heißt, wir sind befreit von dem, du musst. Das ist die Freiheit, die wir in Christus haben. Es ist nicht immer die Freiheit, die wir erleben, aber es ist die Freiheit, wie Gott uns in Jesus sieht. Gott sagt in Jesus nicht mehr zu dir, du musst sonst. Was er sagt ist, in Jesus hab ich für dich schon. Was sagt Jesus am Kreuz? Es ist vollbracht. Er sagt nicht, ich habe einen guten Anfang gemacht, seht ihr zu, dass es gut weiterläuft. Er sagt, es ist vollbracht. Du musst, ist Sache der Handschellen. Er hat, Jesus hat, ist Evangelium. Und ich hoffe, dass ihr merkt, wieder mal, wenn es eine Erinnerung von euch, für euch ist, oder vielleicht zum ersten Mal ihr das versteht, dass ihr erahnt, welche Freiheiten das bietet, wenn das Du musst endgültig in ein Ich hab schon für dich verwandelt wurde. Und nicht, weil Jesus das einfach so sagt, oh ja, ich hab das, sondern er hat es tatsächlich gelebt. Das heißt auch, der äußere Druck, davon sind wir befreit. Der Druck, der von außen kam, irgendwelche Gesetze, die sagen, du musst, aber innerlich will ich gar nicht. Du musst am Nachmittag in den Gottesdienst gehen, statt Hausaufgaben zu machen. Aber eigentlich will ich die Hausaufgaben machen, weil sonst kriege ich morgen Ärger vom Lehrer. Du musst den aus der Gemeinde lieben. Aber vielleicht will ich die Person gar nicht lieben, weil sie ist mir nicht sympathisch. Aber das Äußerliche, die Ansprüche, die von außen kommen, oder wie man in der Psychologie sagen würde, diese extrinsische Motivation, die uns mal Druck gibt, das kann ja auch sehr hilfreich sein. Manche, die lernen nur unter äußerlichem Druck. Da ist die Arbeit, die muss getan werden. Manche, die machen, also einer aus meiner Klasse, der lernt nie vor 2 Tage vor der Prüfung. 4 Monate wissen wir, was das Thema ist. Ich weiß, er fängt 2 Tage vorher an. Eigentlich macht er alles in der letzten Nacht. Das Problem ist, oder das Gute, er schafft es auch immer. Er schafft es auch immer. Es ist die extrinsische Motivation. Das hat einen Wert. Aber der Druck von außen mit göttlicher Autorität kann Leute kaputt machen und hat Leute kaputt gemacht. Und vielleicht sitzen heute Morgen hier einige, die das aus eigener Erfahrung an sich selber oder aus Gemeindeerfahrungen erlebt haben. Wir haben vor ein paar Tagen eine Nachbarin da gehabt, die das als Kind erlebt hat. Große Erwartungen von außen, mit göttlicher Autorität. Und wenn dann der Druck kommt, wenn du das nicht machst, was ja Gott sagt, dann, es macht Menschen kaputt. Und es kann sie jahrzehntelang prägen. Von dem will Gott uns befreien und von dem hat er uns in Jesus befreit. Die gute Nachricht, das Evangelium hat eine Freiheit vom Gesetz, Freiheit vom äußeren Druck, Freiheit von dem du musst. Aber Paulus spricht nicht nur davon in Galater 5, wovon wir befreit wurden, er sagt auch, wozu wir befreit wurden. Es ist ja das eine, wenn man jemanden festnimmt, in Handschellen legt, weil er irgendwas ganz Blödes gemacht hat. Und dann nimmt man die Handschellen ab. Das sagt ja noch nicht, dass ich es danach nicht wieder tun werde, das Blöde, was ich vorher gemacht habe. Für Gott ist es nicht nur wichtig, dass wir von etwas befreit werden, sondern zu etwas befreit werden. Und Paulus spricht davon ab Vers 13 bis Vers 15, wenn er sagt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Hier merkt man, hier kommt wie so ein neuer Abschnitt, aber es wiederholt sich, was er schon in Vers 1 gesagt hat. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das gesamte Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Das sind harte Worte, krasse Worte, die Paulus verwendet, weil für ihn ist das, als wenn er nicht mit Menschen zu tun hat. Es gibt ja auch so eine Redewendung von einem Pädagogen, der gesagt hat, der Mensch ist dem anderen Mensch ein Wolf. Das macht uns Menschen aus seiner Sicht im Kern aus. Es ist nicht die biblische Sicht, aber es ist auch nicht ganz weit weg von der biblischen Sicht. Und es ist auch nicht ganz weit weg von dem, wie wir miteinander umgehen, manches Mal. Wir können und ich kann auch meiner Frau, auch meinen Kindern gegenüber manchmal wie ein Wolf, ein hungriger Wolf sein. Klar, man ist im Rudel, aber wenn es auf hart kommt, kann ich beißen, zerfleischen, wenigstens mit Worten. Aber das verletzt auch. Das heißt, auch wenn ich befreit bin vom Muss, keine äußeren Ansprüche mehr da sind, das heißt ja nicht, dass ich mich liebevoll verhalte. Was Gott möchte und wozu er uns hier berufen hat in Jesus, ist eine Freiheit, nicht nur von dem Äußeren, du musst und dem Druck, sondern ein Befreitsein zum Dienen. Zum einander lieben. Das ist für den einen eine gute Nachricht, aber es setzt auch die Latte noch höher. Viel lieber würde ich hören, dass man mir sagt, Thorsten, wenn du in unsere Gemeinde kommst, da musst du gar nichts machen. Und wie schön ist das, wo wir so viel in der Arbeit, im Privatleben, vielleicht mit Nachbarn, in der Familie zu tun haben, irgendwo zu sein, wo wir nichts machen müssen. Es tut gut. Aber wenn dann Paulus im Namen Gottes uns sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, aber dient einander in Liebe. Dann merke ich, oh, das ist eine Aufforderung. Ich bin befreit, nicht um einfach so zu leben, wie ich das will, sondern ich bin befreit, um andere zu lieben, wie mich selbst. Das setzt die Latte schon nochmal höher. Aber es zeigt auch, die Freiheit, die wir in Christus haben, die Gott für uns vorsieht, die geht tiefer. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo ich diese Worte lese von Paulus, von Gott her, ich den Eindruck habe, wow, das ist aber schwierig. Und für Paulus war das klar, denn er sagt nicht nur, dient einander in Liebe, er sagt, gebraucht diese Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. In anderen Bibelübersetzungen als die NGÜ findet ihr vielleicht so Worte, Aussagen hier wie nicht ein Vorwand für das Fleisch. Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch. Paulus meint dann natürlich nicht das, was er beim Metzger bekommt, das Fleisch oder das Götzenopferfleisch. Wenn er Fleisch an solchen Stellen verwendet, dann meint er so unser alter, in Anführungszeichen, natürlicher Mensch. Der Mensch außerhalb von Jesus, der Mensch mit einem, wo wir alle drin steckten, der in Sünde gefallen ist, der in Sünde geboren ist. Das heißt, mit einem Hang dazu, von Gott wegzulaufen. Wir wollen ihn gerne haben, als Talisman, als jemand, der uns reich macht, der da ist, wenn wir ihn Hilfe brauchen. Aber eigentlich kehren wir ihm lieber den Rücken zu, auch von seinem Wort. Und wir kennen ihn häufig gar nicht gut. Dieses innere Begehren nach etwas, was nicht Gott gefällt, danach geht diese Freiheit in Jesus durch das Evangelium. Gott will tiefer gehen. Gott will nicht nur, dass wir uns einander nicht ins Gesicht schlagen, sondern uns beherrschen, aber innerlich sind wir so wütend, dass eigentlich am liebsten alles raus will und man sieht es den Augen noch an. Oder wir haben gelernt als Erwachsene, dass das gar nicht auffällt, aber innerlich. Gott möchte uns im Innern verändern. Er will an die Wurzel des Problems und er will dort Veränderung schaffen und er kann es durch Jesus. Deswegen sagt uns Paulus hier, wir sind nicht nur befreit von diesem äußeren Druck, er hat uns auch befreit, um als Familie Gottes zu leben. Achtet nochmal auf Vers 13, wie er anfängt. Da sagt Paulus, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Er sagt nicht, ihr Einzelchristen, ihr seid zur Freiheit berufen. Er hat nicht das Bild, dass jeder Einzelne wie ein Punkt ist mit einer Verbindung zu Gott, sondern dass er eine Familie sieht. Eine Familie, zu der er sich zugehörig fühlt. Das Wort Geschwister kommt auch in Vers 11 vor. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch das und das verkündigen. Aber das ist Quatsch. Er spricht sie als Familie an. Das heißt, wir sind nicht nur befreit von äußeren Ansprüchen, ob Gott oder von Menschen gemachte Ansprüche. Wir sind befreit, um als Familie Gottes zu leben. Um uns einander zu dienen. In Liebe. Und wir sind befreit, dies von innen zu wollen. Denn Paulus sagt hier ja, wir sollen nicht das Fleisch oder wie die NGÜ übersetzt, die Wünsche unserer selbstsüchtigen Natur, das ist in uns drin, uns von dort bestimmen lassen. Für Paulus ist dieses Thema ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil hier geht es um unser Herz oder was die Bibel unser Herz meint. Biblisch gesehen fühlen wir nicht nur mit dem Herz, wir denken mit unserem Herz. Wir treffen Entscheidungen mit unserem Herz. Und wenn unser Herz bestimmt ist von, wie es hier heißt, alten, selbstsüchtigen Naturwünschen, dann ist das diese Freiheit, von der auch in dem Film Matrix die Rede ist. Eine Freiheit, die wir gar nicht als, eine Unfreiheit, die wir gar nicht als Gefangenschaft erkennen. Jemand, der mir sagt, ich mache doch nur, was ich möchte. Wenn ihr Filme schaut, ob das jetzt Rosamunde Pilcher-Filme sind, oder so schöne mit tollen Landschaften und Liebesgeschichten, oder ob das Actionfilme sind. Und überall in solchen Filmen kommt ein Motiv wieder, was unsere Kultur, unsere Gesellschaft prägt, unser Zeitgeist, nämlich folge deinem Herzen. Das ist der Rat, das ist die gute Nachricht, die die Welt zu bieten hat. Folge deinem Herzen. Das Problem ist, dass unser Herz uns manchmal Dinge vor Augen führt und uns den Weg zeigt in Richtungen, die nicht mit Gott zu tun haben, die uns und anderen nicht gut tun. Folge deinem Herzen, wenn mein Herz erfüllt ist von der Gnade Jesu, von ich fühle mich so geliebt und sein Wort hilft mir und ist ein Licht auf meinem Weg, wie der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Weg. Und ich bin geliebt, Jesus hat alles für mich getan. Und mein Herz will jetzt einfach in das Flüchtlingszentrum. Und irgendwie möchte ich mit diesem Mann, den ich getroffen habe, weiterhin Kontakt haben. Ich glaube, dann hätte sowohl die Welt als auch die Gemeindefamilie Gottes nichts dagegen, wenn ich meinem Herz folge. Wenn mein Herz mir aber sagt, ah, jetzt bin ich schon seit 15 Jahren mit meiner Frau zusammen, irgendwie, es stimmt irgendwie nicht mehr. Irgendwie ist es alles so gewöhnlich geworden und irgendwie haben wir auch nicht mehr die Beziehung, so das Gefühl füreinander. Und jetzt auf der Arbeit, da verstehe ich mich mit dieser Arbeitskollegin so gut. Und jetzt hat sie letzte Woche mir etwas gesagt, das war für mich wie, als wenn Gott mir sagt, das ist der Weg, den du gehen sollst. Und mein Herz will das auch. Und ich habe das Gefühl, ich sollte meinem Herzen folgen. Aber es wäre ganz klar gegen das, was Gott im Ehebund geschenkt hat. Und ich würde ein Gebot übertreten, was Gott gibt, um mich zu schützen. Ehe zu schützen, Familie zu schützen. Und deswegen ist der Rat, folge deinem Herzen, nur bedingt zu empfehlen von der biblischen Weltsicht aus, um es so auszudrücken. Denn das Problem, was Paulus hier sagt, ist, in uns drin sind offenbar selbstsüchtige Wünsche. Und Paulus wird das dann jetzt genauer erklären. Das zeigt, wenn schon die Latte ist, wir sind befreit, um anderen in Liebe zu dienen. Ja, aber das will ich ja gar nicht immer. Wodurch werde ich denn dann befreit? Und das ist die Frage, wo er sich jetzt auch noch etwas mehr Zeit für nimmt. Verse 16 bis 26. Werde nicht alle Verse anschauen, aber einige ausgewählte. Vers 16, da sagt Paulus, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Das ist eine Aufforderung. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Das heißt, Gottes Gegenwart in uns. Den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, als wir an Jesus glaubten zum ersten Mal, der jetzt in uns lebt. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wow, ich bin nicht alleine. Und was passiert dann? Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das ist eine Zusage von Gottes Wort. Dort, wo wir uns vom Heiligen Geist in uns bestimmen lassen, unser Verhalten, werden wir diesen Begierden der eigenen Natur nicht nachgeben. Unabhängig von Gottes gewaltigem, gegenwärtigen Eingreifen und seiner Gegenwart in uns, haben wir keine Chance. Dann werden wir einfach das machen, was wir in uns drin fühlen. Und ihr kennt das. Wenn man irgendwas unbedingt will, der Verstand findet immer Gründe, das zu rechtfertigen. Nicht nur bei Kindern. Ich habe mich einige Male in der Position befunden, wo ich unbedingt etwas haben wollte, meist irgendwelche elektronischen Geräte, ich habe das schon mal erwähnt, wo ich nachher, weil ich das unbedingt haben wollte, weil ich das begehrte, wirklich leidenschaftlich, versucht habe, sachlich Gründe zu geben, um meiner Frau zu erklären, warum das jetzt wirklich gut und sinnvoll wäre, das anzuschaffen. Und dann die Rückmeldung zu bekommen, kann es sein, dass du nicht gerade irgendwas versuchst zu rechtfertigen, was dein Herz schon längst entschieden hat. Das kann sehr demütigend in dem Moment sein, aber auch sehr heilsam. Wir brauchen in uns drinnen einen Verbündeten und das ist Teil der guten Nachricht und ihrer Freiheit. Denn Paulus sagt hier in Vers 17, und hier geht er wirklich bis in die Tiefe von unserem Menschsein. Denn die menschliche Natur oder das Fleisch richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Dieser innere Zwiespalt. Ich habe manches Mal Christen, auch junge Christen erlebt, die sich fragten, Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Christ bin. Ja, ich habe mal, als ich von Jesus hörte, gesagt, Jesus, ich glaube, dass du all das, was du gelebt hast und am Kreuz für mich getan hast, wirklich für mich getan hast. Ich bin Christ geworden, dachte ich, aber so wie ich jetzt lebe, ich mache Sachen, die passen gar nicht dazu. Und ich bin so innerlich hin und her gerissen. Galater 5, diese Verse sind eine der hilfreichsten Stellen seelsorglicher Art, um zu zeigen, das ist die Erfahrung von Christen. in uns drin ist etwas, was uns von Gott und seinem Wort, seinem Willen, seinem Herz wegzieht. Und gleichzeitig ist etwas da, was uns zu Gott hinzieht. Dieser Zwiespalt, manchmal kaum zu ertragen. Aber wenn du den erlebst, dann weißt du aus Erfahrung, der Heilige Geist lebt in dir und du bist Kind Gottes. Das heißt nicht, dass Gott nur das für uns vorhat. Er möchte, dass wir da rauskommen. Dafür ist der Text hier geschrieben. Aber es heißt, es ist ein Zeichen, dass du Kind Gottes bist, dass du in Christus lebst und Christus durch seinen Geist in dir. Und deswegen sagt Paulus in Vers 18, und das ist das Hoffnungsvolle darin, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das heißt, am Schluss, und das ist so die Zusammenfassung von Paulus, was er sagen will in Galater 5, Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden. Das ist das Feld, auf dem der Kampf stattfindet. In uns drin, Begierden, Leidenschaften. Wer zu Jesus gehört, hat diese mit Jesus gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das heißt, wodurch erleben wir diese Freiheit? Wir erleben diese Freiheit, wie es hier heißt, durch die Verbindung mit Jesus. Wer zu Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist nicht nur so, dass ich mich verhalte wie ein Christ, dass ich weiß, in der Familie Gottes muss man sich so verhalten. Es ist dieses Einssein mit Jesus. In Bibelübersetzungen wie Elberfelder, Luther, Schlachter, Zürcher finden wir nicht in Verbindung mit Jesus, sondern in Jesus. Das, was auch Alex letzte Woche mit diesem Anzug verdeutlicht hat. Wir haben Jesus angezogen, so sieht uns Gott. Wir sind in ihm durch Glauben. Das heißt, alles, was Jesus getan hat, gehört uns. Alles, was mit Jesus passiert ist, ist in dieser Verbindung, wo wir in der Verbindung mit Jesus stehen, für Gott in einer gewissen Weise mit uns passiert. Und Verbindung, die Verbindung stellen wir her durch Glauben. Denn Galater 5 in Vers 6 heißt es, wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Es spielt keine Rolle, ob du das mosaische Gesetz hältst oder nicht. Keine Rolle. Das Einzige, was zählt, sagt er, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Der Glaube, von dem er hier redet, ist ein ganz praktischer Glaube. Er wirkt sich aus in Liebe. Und Liebe ist ja das, wozu wir befreit wurden. Liebe ist das, was in Vers 22 die Frucht des Geistes ausmacht, wenn er sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Liebe. Und wir sollen einander lieben. Wir sind befreit, einander zu lieben. Woher kommt Liebe? Vers 6. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das heißt, wir schauen nicht darauf, wie kann ich andere lieben. Denn Liebe ist ein Produkt, wo wir glauben. Aber nicht einfach, oh, ich glaube jetzt mal, ja, was glaube ich denn? Sondern den Glauben, dieses Vertrauensverhältnis zu diesem Jesus, der an meiner Stelle alles getan hat. Denn das Evangelium könnte man auch so zusammenfassen. Gott behandelt Jesus so, wie wir es verdient haben. Das sehen wir vor allen Dingen am Kreuz, wo Jesus an unserer Stelle den Tod auf sich nimmt und die Verdammnis Gottes über unsere Sünden. Aber er macht es nicht an uns, denn er will uns davon befreien. Gott behandelt Jesus so, wie wir es verdient haben. Aber der große, für mich, Kracher oder Brüller, der kommt im zweiten Teil. Er behandelt Jesus so, wie wir es verdient haben, damit er uns so behandeln kann, wie wir glauben an Jesus. Wie Jesus es verdient hat. Kannst du dir vorstellen, dass Gott sich jetzt in durch das, was er mit Jesus, seinem Sohn, getan hat, so sehr auf dich einlässt, dass er sagt, ich behandle dich so, wie Jesus es verdient hat. Das muss man einfach mal sacken lassen. Bei mir geht das nicht schnell rein. Ich überlege, wie hat Jesus verdient, vom Vater behandelt zu werden? Mit absoluter Liebe und Freude und Annahme. Wenn Jesus seinen Vater um etwas bat, gehen wir davon aus, dass Gott der Vater an dem Gebet Freude hatte. Gehe ich davon aus. Und Jesus sagt es selber in Johannes 14 und 16 mehrfach. Gehen wir davon aus, dass der Vater auch gerne das erhört, worum der Sohn ihn bittet. Ja. Wenn Gott Jesus geschickt hat, damit er ihn so behandeln kann, wie du es verdient hast, damit er dich, wenn du an Jesus glaubst, so behandeln kann, wie Jesus es verdient hat. Ist das nicht eine gute Nachricht? Für mich ist das fast zu gut, um es wirklich zu glauben. 2. Korinther 5, 21 sagt Paulus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit er uns in ihm durch die Verbindung mit Jesus zur Gerechtigkeit Gottes macht. Wenn du in Jesus bist und sagst, Jesus, an meiner Stelle hast du alles gemacht, was ich machen sollte. Wir haben diesen Tausch. Und jetzt schaut mich der Vater an, als hätte ich Jesus angezogen. Gott, dann weiß ich, du hast Freude an mir. Ja, aber ich habe doch so und so und das mit meinen Kindern gemacht. Ich habe das so mit meiner Frau geredet. Ich habe doch die Person in der Gemeinde bewusst ignoriert. Es zählt nicht mehr, ob beschnitten oder unbeschnitten sein, ob du die Regeln oder keine Regeln gehalten hast. Was zählt ist nur, hat ein anderer für dich alles getan und glaubst du das? Und dann genieße diese Freiheit. Denn das Evangelium, das Wort Evangelium, ist nicht guter Rat. Das Wort Evangelium wurde dann benutzt, wenn irgendwo eine Schlacht geschlagen wurde. Die Kranken, die Alten, die Frauen, die Kinder blieben in der Stadt zurück und man wusste nur, all die Männer sind gerade irgendwo damals in die Stadt, ein anderes Land gezogen und haben Krieg geführt. Aber man wusste ja nicht, man hat ja kein Nattel dabei und kann schnell telefonieren. Leben sie noch? Haben wir gewonnen oder verloren? Müssen wir uns um unser Leben fürchten? Und dann kam der Bote gelaufen. Und der Bote kam in die Stadt und sagte, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gesiegt. Die Frauen und Kinder, die haben nicht gekämpft. Die haben den Sieg nicht verdient, aber sie sind Nutznießer davon und sie können wieder aufatmen. Wir sind frei, unsere Feinde sind besiegt. Und derjenige hat uns die gute Nachricht zugerufen, verkündet. Es ist etwas verkündet, was andere getan haben. Die gute Nachricht in der Bibel ist, dass Jesus den Sieg errungen hat. Und der hat Auswirkungen von uns. Und Gott möchte, dass wir jetzt das wirklich glauben und nicht in der Stadt sitzen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ich habe da hinten was gehört und gesehen, ich weiß nicht. Solch jemanden würde man sagen, er sei paranoid. Aber wenn jemand, der glaubwürdig ist, den wir kennen, als Evangelist uns dieses Evangelium von dem errungenen Sieg und dem Frieden, dem Shalom und der Freiheit, die wir haben, erzählt, dann heißt das für mich, ich habe jahrelang in dieser Unfreiheit gelebt. Jetzt bin ich frei. Das muss ich jetzt erstmal wieder lernen. Das ist die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und die Freiheit ist nicht auf dem Weg des Gesetzes, sondern auf dem Weg des Glaubens, dass ein anderer alles getan hat für dich. Da. Deswegen die Frage, bist du frei? Frei von diesem äußeren Druck, dass du etwas leisten müsstest, damit Gott Freude an dir hat, damit er dich segnen kann. Oder bist du frei und kannst sagen, ich weiß, Gott segnet mich gerne, weil in Jesus bin ich perfekt und das kann ich nicht verlieren. Und ich glaube das. Vielleicht glaubtest du es mal und jetzt hast du Mühe damit, weil die Ansprüche lauter sind in dir. Leg sie heute ab als das, was sie sind. Lügen von einem anderen als Gott. Und Nehme die Freiheit. Lass dich von Jesus wieder neu befreien. Denn er hat die Schlüssel für die Handschellen auch in dir. Und dann bist du auch frei, über die eigenen Fehler und Sünden offener zu reden, sie zu bekennen. Denn sie sind keine Gefahr für uns mehr. Das verändert auch das Zusammenleben in einer Gemeinde oder in einer Familie. Bist du in Jesus? Hast du schon mal Ja gesagt zu diesem Gnadengeschenk? Auch heute, durch diesen Text, spricht Gott jedem von uns zu. Das ist die gute Nachricht über den Sieg, der errungen wurde, über das, was schon alles geleistet wurde. Nimmst du es auch heute als Geschenk an? Vielleicht hast du es nie getan. Was musst du machen? Sag Ja zu Jesu Angebot. Sag Danke, dass er für dich all das getan hat, um dich mit Gott zu versöhnen, in eine rechte Beziehung zu bringen und dass du dich darauf freuen kannst, dass er dich so behandelt, wie Jesus es verdient hat. Aus Gnade. Und dann sag, wie Paulus in Galater 2, das haben wir vor einigen Wochen in der Predigt gehört, Galater 2, Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich. Nicht mehr lebe, bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich hingegeben hat. Liebst du in der Familie Gottes? Ein Zeichen, woran wir erkennen können, wie stark hat diese Freiheit von Christus schon in unseren Raum genommen. Wir sind befreit zum Dienst in Liebe aneinander. Diese Nächstenliebe, auch in der christlichen Gemeinde, ist für Jesus so wichtig, dass er sagt in Johannes 13, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und so werden andere Menschen, Außenstehende, erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Die Nächstenliebe auch der Geschwister untereinander in der Gemeinde ist das Zeichen der Zugehörigkeit. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind eine Familie von Brüdern und Schwestern, die alle befreit wurden. Und wenn du das verstanden hast und dich daran freuen kannst und anbeten kannst, befreie andere. Dieser Paulus, der den Galaterbrief schreibt, der hat von Jesus persönlich den Auftrag bekommen, von dem wir in Apostelgeschichte 26 lesen. Da sagt Jesus zu Paulus, öffne ihnen die Augen, den Nichtjuden vor allen Dingen, wie wir es sind. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Lasst uns nicht einfach nur genießen, lasst uns rausgehen zu denen im Flüchtlingszentrum, in unserer Nachbarschaft, in der eigenen Familie, aber auch in unserer Gemeinde und einander helfen, frei zu werden. Das ist der Auftrag, den er uns gegeben hat, nicht nur Paulus. Und dabei zu sein, wenn Leuten die Augen aufgehen über diese Gnade und Liebe, die Gott zu uns hat in Jesus. Die Freiheit zu erleben, wenn jemand von dem Muss befreit wird. Es gibt kaum was Schöneres. Deswegen befreie andere. Denn Jesus, du hast uns in Jesus eine Freiheit geschenkt, die auch für mich manches Mal zu gut erscheint, als dass ich es glauben könnte. Danke, Herr, dass alles, was du von uns forderst, du selber an unserer Stelle getan hast. Bitte hilf, dass diese Wahrheit tief in uns hineinfällt. Schenke, dass wir durch den Heiligen Geist in uns drin von diesen Begierden und Leidenschaften, die uns von dir und Jesus wegziehen, frei werden und dass du stärker bist in uns, dass wir uns immer mehr dir nahen. Immer mehr so verhalten, dass dein Wille in uns geschieht und wir all das Segensreiche erleben, was an Frucht der Liebe dann dadurch entsteht. Lass unser Gemeindeleben, Leben in Hauskreisen, im Kids-Treff, in den eigentlichen Familien, dort, wo wir auch vor Ort in der Nachbarschaft leben, lass uns bitte, Herr, ein Ort sein und Beziehungen haben, die von deiner Liebe zu uns und von deiner Gnade zu uns so geprägt sind, dass wir gar nicht anders können, weil wir glauben als diese Liebe auch anderen weiterzugeben. Nicht, weil wir von außen müssen, sondern weil es uns von innen danach drängt. Danke, Herr, haben wir diese Freiheit in Jesus, dir zu verdanken. Amen. Eine Antwort darauf. Lasst uns zum Schluss dieses Lied singen, was wir immer wieder auch in der Galaterbriefreihe gesungen haben. No longer slaves. Nicht länger Sklaven. Denn das ist das, was wir sind. Kinder Gottes.